mit der Equity-Methode. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ja, wie Frau Knorr gerade schon gesagt hat, möchte ich den Reigen der anstehenden IDs mit dem ID 2012-3 Equity Method Share of Other Net Asset Changes eröffnen. Und dabei geht es halt um die vorgeschlagenen Änderungen an IAS 28. Ziel des IDs ist es, zusätzliche Leitlinien für die Anwendung der Equity-Methode zu schaffen und dabei insbesondere in Bezug auf die Bilanzierung des Investorenanteils an sonstigen Änderungen des Nettovermögens, also den Other Net Asset Changes, eines assoziierten Unternehmens oder Joint Ventures. Die Other Net Asset Changes sind Änderungen im Nettovermögen eines Investitionsempfängers, welche nicht in der G&V oder dem sonstigen Gesamtergebnis, also dem OCI, des Investitionsempfängers ausgewiesen werden und keine erhaltenen Ausschüttungen darstellen. Die Anwendungsfälle sind dabei insbesondere halt Kapitalerhöhungen und Rückkäufe von Eigenkapitaltiteln an oder von Dritten, also ohne Teilnahme des Investors, und anteilsbasierte Vergütungen, welche durch Eigenkapitalinstrumente erfüllt werden. Bei den Other Net Asset Changes gibt es in der bilanziellen Behandlung eine feststellende Diversity in Practice, und diese wird zurückgeführt auf ein 2007 infolge von Änderungen an IAS 1 vorgenommenes Consequential Amendment an IAS 28. Daraufhin hat das IFRS-IC ab März 2011 den Sachverhalt erörtert und begrenzte Änderungen vorgeschlagen, mit den Kernpunkten, dass keine symmetrische Behandlung vorgenommen werden soll, sondern sofern sich der Besitzanteil des Investors verringert, soll es eine erfolgswirksame Behandlung im Sinne einer teilweisen Veräußerung geben und insofern sich der Besitzanteil des Investors erhöht, soll es eine erfolgsneutrale Behandlung im Sinne eines Zuerwerbs geben. Außerhalb des Scopes sind dabei sogenannte Call Option Transactions, also insbesondere Share-Based Payments. Der Vorschlag des IFRS-IC wurde in der Folge durch das IASB abgelehnt, eben mit dem Verweis darauf, dass Share-Based Payments nicht im Anwendungsbereich sind und dass eine zusätzliche Komplexität befürchtet wird, da kein symmetrischer Ansatz verfolgt wird. Insgesamt möchte das IASB vielmehr eine kurzfristige Lösung etablieren, welche alle Sachverhalte oder Anwendungsgebiete von Other Net Asset Changes abdeckt. Dementsprechend wurde dann am 22. November 2012 der ED 2012-3 vorgeschlagen und die Regelungen, also die Abbildung im Eigenkapital, stellen aus Sicht des IASB im Wesentlichen eine Rückkehr zu den Regelungen vor 2007 dar. Es wird nochmals die kurzfristige Lösung betont und es ist vorgesehen, die Anwendung retrospektiv anzuwenden, wobei das konkrete Datum des Inkrafttretens erst noch festgelegt wird. Die Kommentierungsfrist für den ED beläuft sich auf den 22. März. Sie hatten ja die Gelegenheit, sich mit den einzelnen Änderungen vertraut zu machen. Deswegen würde ich auf die einzelnen Paragraphen nur noch kurz eingehen. So geht es zum einen um eine Klarstellung, dass der Anteil des Investors am OCI des Investmentempfängers auch im OCI des Investors zu erfassen ist. Das findet sich in § 10b. § 10c erläutert zusätzlich die möglichen Ausschüttungen, welche den Buchwert reduzieren. Und der eigentliche Kernpunkt ist dann der § 10d, welcher klarstellt, dass die Abbildung des Anteils des Investors an den Other Net Asset Changes des Investmentempfängers im Eigenkapital des Investors zu erfolgen hat. Dazu kommt noch eine Klarstellung im § 22c, dass bei Einstellung der Anwendung der Equity-Methode ein Recycling zu erfolgen hat, da andernfalls weiterhin Beträge im Eigenkapital ausgewiesen werden würden, obwohl ein signifikanter Einfluss eben nicht mehr besteht. Der ED wurde verabschiedet mit einer Gegenstimme, also einer alternativen Sichtweise. Diese führt verschiedene Gründe aus. Die sind zum einen halt die Inkonsistenz mit IAS 1 und da wird halt eine Verwässerung der Trennung von Transaktionen mit Eigentümern zu Transaktionen mit Nicht-Eigentümern befürchtet. Darüber hinaus wird eine Inkonsistenz mit IFRS 10 angeprangert, da da IFRS 1025 eine erfolgswirksame Erfassung des mit dem Verlustes der Beherrschung eines Tochterunternehmens verbundenen Gewinns oder Verlustes fordert. Die vorgeschlagenen Änderungen führen nach dieser alternativen Sichtweise zu zusätzlichen Gestaltungsspielräumen hinsichtlich des Ausweises im Eigenkapital. Ähnlich zum ersten Kritikpunkt wird grundsätzlich die Veränderung des Eigenkapitals bemängelt. Und zwar wird befürchtet, dass Eigenkapitaltransaktionen von Associates des Associates im Konzernabschluss wie Eigenkapitaltransaktionen des Investors ausgewiesen werden und dass Differenzierungen nicht mehr möglich sind. Zudem wird befürchtet, dass das Recycling halt zu einer Beeinträchtigung der Differenzierung zwischen dem Eigenkapital und dem OCI führt. Als letzter Kritikpunkt wird dann auch nochmal die Sichtweise des ICs befürwortet oder betont, sodass Anteilsänderungen halt infolge von Other Net Asset Changes einen Veräußerungs- bzw. Erwerbscharakter haben. Es gibt zu diesem ED drei Fragestellungen seitens des IASB. Fragestellung 1 bezieht sich dabei grundsätzlich auf die vorgeschlagene Abbildung im Eigenkapital. An dieser Stelle, bevor ich zur Frage selbst komme, möchte ich Ihnen kurz noch den Diskussionsstand aus EFRAG präsentieren. Dieser stellt sich dahingehend dar, dass im Draft-Comment-Letter halt keine eindeutige Meinungsbildung erreicht wurde und dass vielmehr drei verschiedene Sichtweisen halt auch zur Kommentierung gestellt werden. Die Sichtweise 1 entspricht dem IASB-Ansatz und unterstützt diesen mit dem Hauptargument, dass es eben nicht um Performance geht und deswegen eine Abbildung im Eigenkapital erfolgen soll. Sichtweise 2 bezieht sich darauf, dass gar keine bilanzielle Erfassung der Other Net Asset Changes beim Investor erfolgen soll, da diese auf Eigenkapitaltransaktionen zurückzuführen sind, an denen der Investor nicht teilgenommen hat. Und die dritte Sichtweise unterstützt dann wiederum die Sichtweise des IFRS-ICs bzw. deren Empfehlung, dass die Abbildung im Sinne von Zuerwerben und teilweise Veräußerungen zu erfolgen hat, da der IASB-Vorschlag inkonsistent zu existierenden IFRS-Prinzipien ist, nicht der dokumentierten Praxis entspricht und andernfalls auch ökonomisch vergleichbare Transaktionen unterschiedlich abgebildet werden würden. Die Fragen von EFRAG aus dem Draft Comment Letter sind dazu, welche dieser drei Sichtweisen Sie unterstützen und ob Sie zusätzliche Argumente zur Diskussion beisteuern können. Was im Wesentlichen ja auch die Fragestellung 1 des IASB abdeckt, weshalb ich Sie hier um Ihre Meinung bitten möchte.
Guido, habt ihr diese anderen Sichtweisen, die EFRAG hier diskutiert, damals im IC auch besprochen? Also vor allen Dingen die Sichtweise 2. Als ich das am Anfang gelesen hatte, dachte ich, das hat irgendwo was für sich. Wenn ich sage, da sind andere Änderungen am Nettovermögen, an denen ich im Grunde genommen nicht teilgenommen habe. Ich habe keinen Ausgleich gekriegt, es ist nichts passiert. Es ist im Grunde genommen meine Kapitalsicht geschwächt worden. Da ich aber bei der Equity-Methode Minorities ja nicht bilanziere, ist die Frage, warum soll ich dann nicht überhaupt was bilanzieren? Als ich das erst gelesen hatte, dachte ich, also das ist eigentlich eine Sichtweise, die offensichtlich weder der vom IASB noch von euch entspricht, aber ist das bei euch diskutiert worden?
Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Also ich meine, das Thema überhaupt nicht zu bilanzieren, wenn überhaupt, dann nur ganz rudimentär. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir das groß diskutiert haben. Diese andere Sichtweise, alles über einen Kamm scheren und irgendwo vereinfachend im Eigenkapital zu bilanzieren, ich meine, ja, das war auf jeden Fall ein Thema, das wir besprochen haben. Wir sind aber relativ schnell dann zu dieser anderen Sichtweise gekommen und haben gesagt, also im Endeffekt ist das natürlich indirekt in dem Sinne, aber ein Erwerb oder ein Verkauf von Anteilen, wenn sich meine Anteilsquote durch diese Transaktion eben halt ändert. Wobei man das auch kritisch sehen kann, weil wenn ich zum Beispiel jetzt als Investee Anteile verkaufe, bekomme Geld, dann schon so zu tun, als wenn das für mich schon ein Ergebnis ist, jetzt als Investor. Ich hatte das immer mit dem schönen Term, der nicht auf meinem Mist gewachsen ist, Culmination of Earnings Process. Da habe ich immer in Frage gestellt, ob tatsächlich hier schon Ergebnis bilanziert werden kann beim Investor. Aber am Ende sind wir relativ schnell auf diese Sichtweise da reingekommen.
Also die Frage, die ich mir sonst stelle, ich meine, diese Analogie zu Verkäufen und Hinzuerwerben, die ist ja durchaus nachvollziehbar aus Sicht eines, ich sag mal, Konzernabschlusses in Anführungszeichen. Aber aus Sicht des Einzelabschlusses ergibt das eigentlich relativ wenig Sinn. Denn wenn sich meine Anteile nicht verändert haben, de facto, dann interessiert mich eigentlich auch nicht, was sonst um mich herum passiert ist. Wenn der Investee sein Kapital erhöht und es einfach einen weiteren Kapitalgeber gibt, dann hat sich relativ natürlich meine Kapitalposition verschlechtert, klar. Aber ich habe keine Aktien hinzuerworben, ich habe auch nichts verkauft und gar nichts gemacht. Die Tatsache, dass ich im Konzernabschluss jetzt über die Equity-Methode halt meinen Anteil reinspiegeln soll und das einfach als Bewertungsansatz nehmen soll, ist dann das, was im Grunde zu diesem Bruch wahrscheinlich führt. Aber zu
ist
sagen,
das nicht inhärent in der Equity-Methode?
Wahrscheinlich ist das Problem, das ist das dass Problem. Das eben der Webfehler oder wie auch immer in der Equity-Methode liegt. Das mag sein, ja.
Ich meine, was passiert denn, wenn man gar kein Equity mehr hat oder negatives Equity, dann hört man ja auch irgendwann auf, seinen Anteil darzustellen. Man bleibt ja auch bei der Null. So, dass man an der Stelle, ich frage mich, ob das eine Analogie zur Sichtweise 2 sein kann. Weise 1, das Argument, also eines der Hauptargumente, eben mal zu sagen, keine Performance des Investment-Empfängers, die Other Net Asset Changes und somit weder G&V oder OCI. Also ich kann natürlich auch sagen, wo ist eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt jemand meine Anteile verkaufe, realisiere dadurch stille Reserven, indem ich halt Anteile verkauft habe, kriege Cash als Investee, als Unternehmen, kann ich doch sagen, ja natürlich ist das jetzt zwar keine Performance des Investmentempfängers, aber ich bilde halt über die Equity-Methode Ergebnisse des Investees ab. Und ob der jetzt Vorräte verkauft und dadurch stille Reserven hebt und Ergebnis realisiert oder ob er eigene Anteile verkauft und damit die stillen Reserven in Net Assets hebt, sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied. Also das ist schon inhärent in der...
Ich sehe da schon einen Unterschied, weil... nach unserer derzeitigen Logik doch aus einem Unternehmen aus reinen Kapitalerhöhungsvorgang keine Erfolge erzielen kann. Ja. Also kann das auch nicht übers Ergebnis gezogen werden. Also wenn ich selbst mein Kapital erhöhe, ist die Frage, zu welchem Ausgabekurs ich das mache, egal. Wirkt sich auf mein Ergebnis nicht aus. Das wirkt sich aus natürlich auf die relative Stärke der anderen Anteilseigner. Ja, die leiden unter Umständen oder haben halt einen Zugewinn, je nachdem, wie der Ausgabepreis aussieht. Aber mich selbst als Unternehmen betrifft es nicht, also läuft es nicht über meine Performance, dann kann es nicht über das Ergebnis laufen, auch nicht über das OCI. Das hielt ich schon für sachgerecht. Das kann ich schon verstehen. Was mich an der Sichtweise 1 eigentlich mehr gestört hat, war diese Argumentation, ja, wir wollten es vor allen Dingen einfach machen und wir wollten eine schnelle Lösung haben. Also da ist die Frage, okay, und wann machen wir es dann richtig? Also
mein Hauptargument war eigentlich, weiß nicht, was man sagt, die Equity-Methode ist ja eigentlich eine Konsolidierungsmethode nur in einer One-Line-Item. Und das Argument, was du gesagt hast, ist eigentlich eine Kapitaltransaktion, die eigentlich nichts in der G&V nichts zu tun haben, suchen haben. Und das war das Hauptargument für die Lösung, nicht um es einfach zu machen. Das war, glaube ich, das Hauptthema. Da.
Aber wie ist es denn, ich überlege jetzt gerade mal, wie es bei Share-Based ist. Da buche ich ja Aufwand an Eigenkapital. Beim Investee. Wie würde das jetzt nach dieser Regelung, dann würde es auch ergebnisneutral gemacht, obwohl es eigentlich eine Transaktion ist. Ich erhalte doch Arbeitskraft von Mitarbeitern und buche deswegen Personalaufwand. Müsste ich die nicht ergebniswirksam zeigen? auch beim Investor.
Aber schlägt das nicht automatisch dagegen sozusagen durch, weil der also die Ad-Equity-Beteiligung hat quasi per Aufwand an Eigenkapital gebucht. Wenn ich das erstmal im Ergebnis habe, das auch die Ad-Equity-Beteiligung betrifft, dann müsste es da auch im Ergebnis, im Ad-Equity-Ergebnis letztendlich hängen bleiben. Und die Korrektur ist auch nur dann ergebnisneutral im Eigenkapital bei dem konsolidierten oder bei dem Unternehmen, das konsolidiert, das Ad-Equity konsolidiert. Von daher ist es durchgestochen, bleibt es ergebniswirksam. Und von daher ist es eigentlich auch zutreffend. Und ich würde deswegen auch Sichtweise 1 eine gewisse Präferenz einräumen, weil ich quasi eine Vorgehensweise habe, die vielleicht Schwächen hat, aber die ich konsistent letztendlich anwende. Und von daher würde ich sie für praktikabel halten. Deswegen ist es wahrscheinlich meine Präferenz.
Was passiert dann mit dem, ich habe jetzt dieses Share-Base, dann habe ich es einmal im Ergebnis gehabt. Und dann sagt mir der neue Paragraph 22c, wenn ich jetzt aufhöre, die Equity-Methode anzuwenden, dann haue ich es nochmal durchs Ergebnis, oder wie habe ich das zu verstehen? Weil das ist ja auch ein 10D-Fall, den wir gerade haben, mit Equity-Settled-Share-Based-Payments, und dann sagt mir der 22c, wenn ich dann aufhöre, dann recycle ich das Ganze, was ich hier jetzt schon mal gut habe, durchs Ergebnis.
Zweimal dann. So wirst du es verstehen, vom reinen Wording.
Aber kann ja nicht sein, dass es zweimal... Da habe ich es ja wahrscheinlich jetzt hier irgendwas nicht bedacht, aber es kann nicht sein, dass es zweimal...
Weil das müsste doch dann als ertragswirksam sein. Also ich habe es nicht zweimal, sondern ich habe es einmal korrigiert, ich habe es erst als Aufwand, und wenn ich es entkonsolidiere, verkaufe, habe ich es wieder als Ertrag, dann weiß ich ja, weil manche ja die Sichtweise vertreten, IFRS 2 sind ökonomisch eh keine Ergebnisse sozusagen. Also es sind ja keine buchhalterischen Ergebnisse. Ich glaube, dass es gegenläufig ist, nicht doppelt erfasst.
Was heißt gegenläufig? Heißt gegenläufig, es reduziert meinen Veräußerungserlös. Oder was heißt gegenläufig? Weil, also angenommen, ich habe jetzt einen Buchgewinn aus der Veräußerung von 10, dann habe ich noch im OCI 2 stehen, aus dieser Share-Based Payment Transaktion. Dann habe ich also dann dadurch, dass ich die 2 recycle. In welchem Vorzeichen stehen die im OCI? Das wäre ja eigentlich ein positives Vorzeichen. Positives, so, und dann hätte ich ja also, wenn ich dann recycle, hätte ich einen zusätzlichen Ertrag. Also, über. Ja.
Die Grundsatzfrage ist die, die ich eben auch schon mal so, wo ich auch volles Verständnis werbe, wenn man sagt, ist da eigentlich das, was da passiert beim Investee, schon realisiert, bevor ich tatsächlich meine Anteile dann mal verkauft habe? Und das IFRS-IC hat gesagt, ja, das ist analog, so als wenn ich eben mal das Ergebnis schon realisiert hätte, als wenn ich die Anteile verkauft hätte, wenn sich mein Anteil eben mal vermindert, wenn Aktien ausgegeben werden. Die Sichtweise kann man ökonomisch ja einnehmen. Dann komme ich zu dem, was das IFRS-IC gesagt hat. Oder ich gehe halt hin und sage, nein, ich warte mit der Realisierung, bis es tatsächlich am Ende durch Anteilsverkäufe oder Beendigung der Equity-Methode oder wie auch immer sich realisiert. Also das ist eine Glaubensfrage, hätte ich fast gesagt. Also das eine oder das andere kann man wählen. Also das
gestehen, dass ich den Herrn Flatt eher als Verfechter der Sichtweise 3 erwartet hätte. Und wenn Sie schon einräumen, dass es eine Glaubensfrage ist, schließt sich für mich die Frage an, ob sich daraus jetzt eine Mehrheit für Sichtweise 1 ergibt.
Ja, es ist halt am Ende die Frage, ob man sagt, die Equity-Methode ist eigentlich nichts anderes als eine One-Line-Consolidation, als wenn ich voll konsolidiere. Dann bin ich eigentlich eher bei der IFRS-IC-Regelung. Oder? Nee, eigentlich umgekehrt. So, da bin ich bei der ersten. So. Ich meine, aus einer Performance-Perspektive und aus einer reinen Corporate-Perspektive, lassen wir mal die Theorie außen vor, finde ich, hat die Sichtweise Hans einen gewissen Charme. Weil wie soll ich meinen Investoren dann wieder verklickern, dass da irgendwas passiert ist, wofür ich eigentlich gar nichts in Anführungszeichen kann und was mich wirtschaftlich an der Stelle so auch nicht trifft. Und ich habe es dann trotzdem irgendwie im Ergebnis. Also insofern, wenn man das aus der Perspektive, vielleicht setzen wir uns mal in die Perspektive von Analysten. Was hätten die denn lieber?
Eine ähnliche Argumentation hatten wir bei den NCI-Puts, damals ja auch. Was mich auch wundert, dass hier Efrag sagt, das entspricht nicht der dokumentierten Praxis der IASB-Vorschlag. Wie kommen die dazu? Und deckt sich jetzt nicht mit meinen Erfahrungen, aber vielleicht haben da andere.
Ja, es ist schon so, dass die meisten in der Praxis eben halt praktisch analog anwenden, wenn ich eine Verwässerung habe. Also ich habe Anteile verloren, dann wird es ergebniswirksam erfasst und das ist wie ich erwerbe Anteile. Wirtschaftlich einfach gesehen. Aber das ist eben mal wirklich die Frage, ist es eine One-Line-Consolidation oder ist die Equity-Methode oder ist es eine Bewertung, ist eine Bewertungsmethode. Und ich glaube, die Equity-Methode in 28 ist ein Mischmasch. Das ist so beides. Also wir sehen schon in der Mehrzahl, dass diese Nummer 3 angewandt wird, weil die Leute ganz einfach sagen, um zu der Idee zu kommen, die das IASB gemacht hat, mit ES1, nicht ergebniswirksam und so weiter, man kommt halt relativ schneller zu dem Punkt 3, wo man sagt, eigentlich hast du doch indirekt Anteile verkauft. Du hattest vorher 25 und jetzt hast du nur noch 23, also hast du 2% der Anteile verkauft. Da kommt man, ohne lange nachzudenken, eher drauf.
Ja, wenn man doch sagt, man geht zurück zu den alten IS28, dann müsste es ja eigentlich in der Praxis... ist es dann wohl doch nicht so gelebt worden, wie der alte IS28 es gemeint hat, nach Ansicht des ISB. Aha,
okay. Wenn ich das kurz ergänzen darf, die Formulierung dokumentierte Praxis stammt von EFRAG dahingehend, dass die vier großen Prüfungsgesellschaften halt in ihren Bilanzierungshandbüchern da relativ einheitlich eben diese Sichtweise vertreten. Deswegen ist es mit dokumentierter Praxis gemeint.
Also mit dem... Da hat ein Unternehmen ja Anteile verkauft. Das könnte ich dann verstehen, wenn ich irgendwie Kontrolle hätte oder das selber irgendwie mit beeinflussen könnte. Ja, wenn ich gezwungen werde, Anteile zu verkaufen, beziehungsweise wenn ich gar nicht mitreden kann, dann lasse ich das gegen mich wirken. Das verändert aber meine Vermögensposition nicht. Meine Überlegung jetzt, ist es anders, wenn ich... jetzt über Joint Arrangements spreche, die nach der Equity-Methode bilanziert werden und muss ich dann zu einer anderen Lösung kommen. Bei dem einen, also wenn ich nicht Joint Control habe, dann ist es so, dass ich gegebenenfalls, hängt natürlich auch noch davon ab, von den Statuten, einfach partizipiere, aber ohne jetzt selber mit befunden zu haben. Wohingegen, wenn ich Joint Control habe, bin ich eigentlich in einer anderen Situation.
Also bei allem hin und her, man kann das so oder so sehen und ich war eigentlich auch damals in der Diskussion, deswegen auch der Punkt bei der Sichtweise 3, habe ich immer die Frage gestellt, insbesondere beim Verkauf der Anteile, habe ich wirklich schon das Ergebnis realisiert, obwohl das Geld noch im Investee steckt. Das, was du an neuen Aktien ausgegeben hast, was meine Anteilsquote verringert hat, da habe ich ein dickes Fragezeichen angemacht, kann ich das schon, das wäre ja die Lösung gewesen vom IFOCC, dann schon zu realisieren. Also realisiert wird das erst, wenn du dann die Anteile verkauft hast oder wenn du eben halt das Geld über Dividendenausschüttung oder was bekommst. Ansonsten, von daher, also ich bin eigentlich auch eher einer, der Sichtweise 1 zu neigt. Ich sehe die Argumente für 3 genauso, aber das liegt halt daran, dass die Equity-Methode nicht klar definiert ist. Als ist es eine One-Line-Consolidation oder ist es eine Bewertungsmethode eher? Also wenn es dann einfacher ist für Preparer, dann würde ich auch sagen, dann Sichtweise 1 würde ich auch zustimmen. Kann man so machen. Das wird natürlich schon, das muss man schon sagen, die Praxis ändern, weil es stimmt, also in den Manuals von den großen vier Gesellschaften steht im Moment die Sichtweise 3. Das heißt, ein Großteil der Bilanzierer wird das jetzt dann rückwirkend ändern dürfen.
Aber beim Share-Based, wenn das die richtige Meinung auch performance-mäßig ist, würde ich ja buchen, ein Beispiel eben per Aufwand an Eigenkapital bei Share-Based Payment. Wenn ich jetzt die Eigenkapitalveränderungen beim Investee dann auch, sage ich mal, über die P&L ziehen würde, dann hätte ich ja die Share-Based Compensation eigentlich bei dem assoziierten Unternehmen ergebnisneutral gebucht. Weil mein Aufwand natürlich mindert natürlich die meinen Share in die Eigenkapitalposition. Wenn ich aber jetzt die Eigenkapitalgegenbuchung bei dem Unternehmen, wo ich meine Ad-Equity-Buchung gemacht habe, dann auch über die P&L nehmen würde, weil ich das als Other Net Changes oder sowas nehmen würde, dann hätte ich das ja, weiß ich, jede Share-Based Compensation beim assoziierten Unternehmen ja ergebnisneutral gebucht. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder? Das wäre die Konsequenz.
Dass das nicht zu viel Aufwand mehr dran zu bleiben. Also wie gesagt, Sichtweise 1 ist eigentlich
überhaupt. Möchten Sie in Ihrer Kommentierung darauf hinweisen, dass Sie sich aber Bezug nehmen auf die angesprochene kurzfristige Lösung? Oder soll das kein Punkt sein, der aufgegriffen wird?
Also ich glaube, ich finde es schon richtig, dass der Hintergrund war sehr wahrscheinlich beim Board zu sagen kurzfristig, weil das ist insgesamt einer der Problemaspekte, die die Equity-Methode hat. Ich bin kein Anhänger derer, die sagen Equity-Methode weg, weil ich finde es schon gut, dass es einen Unterschied gibt zwischen fortgeführter AKH, AK-Vollkonsolidierung, irgendwas dazwischen. Aber es gibt sicherlich einige Punkte, die man klären kann im 28. Also gerade vielleicht auch die Grundsatzfrage, ist es One-Line-Consolidation oder eine Bewertungsfrage? Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, ja, in der Kurzfrist macht Sinn, das ist einfach, es geht relativ praktikabel, und aber it remains to be seen what happens to equity accounting in the future.
Also wir haben ja, also da das Thema ja tatsächlich auch die Praxis bewegt, wenn du sagst, es gibt doch Mandanten, die bisher die Sichtweise 3 verfolgen und die würden dann zum Restatement kommen, macht es vielleicht Sinn, diesen Punkt nochmal dezidiert im Rahmen der öffentlichen Diskussion auch anzusprechen, was da die Meinung ist. Und ich meine, man kann ja durchaus unser bisheriges Befinden mitteilen, dass es da eine entsprechende Tendenz gibt, der Sichtweise des IASBs zu folgen, aber auch eben bereit sein, Gegenargumente aufzunehmen. Und die Comment Period, ich habe gerade nachgeschaut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, endet am 22. März. Insofern müsste man das dann eben auch noch zumindest im Nachgang noch evaluieren können, was aus dem ÖD dann rausgekommen ist. Oder der ÖD.
Dazu ist zu ergänzen, dass die Kommentierungsfrist vom EFRA Draft Comment Letter leider schon am 28.01. endet. Dann können wir an der Stelle jetzt vielleicht gleich mal drüber sprechen. Die ÖD ist ja für den 5. Februar vorgesehen. Die nächste Sitzung ihrerseits sind für den 7., 8. Februar, glaube ich. Sodass halt die Frage ist, wie man sich zu diesem Comment Deadline 28.01. von EFRA positioniert.
Würde mich überraschen, aber was man natürlich schon sagen könnte, ist, dass man entweder Sichtweise 1 oder 3, und das war eben halt aber natürlich schon, also die 2 vielleicht ausschließen, die ist ja, und dass man darauf hinweist, dass wir natürlich das in der öffentlichen Sitzung nochmal von den Constituents uns anhören wollen, die es eben halt leider erst nach dem 28. Januar der Köln sind. Man kann natürlich auch schon mal sagen, dass wir in der ersten Diskussion eher der Sichtweise 1 zu neigen, aber gerade wegen des Themas, dass man nochmal feststellen will, würde das dann zu großen Änderungen führen in der Praxis, wie man nochmal die öffentliche Anhörung eben halt abwarten will.
Ich mache mal eine unhilfreiche Anmerkung. Die EFRAG-Sitzung ist am 27., 28. Februar, 1. März. Warum die eine so frühe Kommentierung gesetzt haben, keine Ahnung. Aber bis zum 27., 28. Februar, 1. März können wir auch noch den 5. Februar abwarten, meines Erachtens.
Können wir uns ja vorbehalten, auf informellen Wege vielleicht eine Indikation mitzugeben und dann die offizielle Stellungnahme halt nach dem 28.01., aber halt unter Berücksichtigung der ÖD und dann gegebenenfalls nochmal der nächsten Sitzung zu verfassen. Dann würde ich auch zu Frage 2 übergehen. Und diese bezieht sich eben auf das vorgeschlagene bzw. geforderte Recycling bei Beendigung der Equity-Methode. IFRAC hat es im Draft-Comment-Letter ja auch analog der drei Sichtweisen beantwortet, wonach für Sichtweise 2 und Sichtweise 3 halt kein Recycling notwendig wäre. Und die Befürworter der Sichtweise 1, also auch des IASB-Vorschlages, würden dem IASB-Vorschlag auch zum Recycling zustimmen und dieses unterstützen. Ich würde denken, dass sich das dann mit Ihrer Einschätzung wiederum deckt. Und dann zu Frage 3 übergehen, ob es weitere Anmerkungen gibt. Die Vermutung wäre, dass es keine weiteren Anmerkungen gibt.
Gut, da könnte man dann tatsächlich ein bisschen den größeren Rahmen aufmachen, der ja angeklungen ist mit der Equity-Methode.
Das hieße generell nochmal. Das
nicht bei der ersten Frage schon.
Das würden wir auf alle Fälle mit aufnehmen. Ja, dann haben wir im Wesentlichen auch die Folie 16, also die nächsten Arbeitsschritte, schon mit abgearbeitet. Da gibt es meinerseits jetzt wenig zu ergänzen. Ich würde dann Ihre heutige Einschätzung halt auch mit in der ÖD transportieren und dann würden wir halt versuchen herauszufinden, wie da die Einschätzungen aus der Praxis diesbezüglich sind.
Angesichts der Tatsache, dass uns die Konstituenten in der öffentlichen Diskussion bislang ja nicht unbedingt die Bude einrennen, wäre mein Wunsch, dass wir dieses Thema speziell mit dem Hinweis, dass das eine für einige wahrscheinlich eine erhebliche Änderung darstellt, möglichst schnell unter den Chief Accountants zirkulieren. Denn wenn das eine einheitliche Meinung ist, tatsächlich in den Big Four Manuals, und es da eigentlich keine Diversity gab, stellt sich ja zunächst mal die Frage, warum der IASB dann überhaupt ein Thema auf, was offensichtlich gar nicht gefixt werden muss. Also wenn die Praxis bereits etwas hat. Wenn jetzt wir feststellen, dass die Chief Accountants mehrheitlich das Thema in dieser Art und Weise anwenden, dann würde es bedeuten, dass die allesamt eine Änderung erfahren, wir aber davon in der ÖD vermutlich relativ wenig mitbekommen, weil die in der Regel dort in der ÖD nicht auftauchen.
Conference Call?
Ja, halte ich für sinnvoll.
Vorschlag auch für die ÖD, dass man vielleicht an einem schönen Beispiel Share-Based oder so die Punkte mal darstellt. Ich glaube, das ist hilfreich. Das haben wir auch heute in der Diskussion gegeben. Man muss sich dann immer überlegen, wie wird da gebucht, wenn man da so schön zwei, drei Folien hat, in denen man einfach mal die zwei oder drei Sichtweisen, vielleicht an einem Share-Based-Payment-Fall und an einem anderen Fall, in dem man einen Anteil erwirbt, einfach mal zeigt. Das hilft dann, glaube ich, auch.
Waren in den IFRAC-Papieren nicht Beispiele?
Eine Zeit lang war im Draft-Comment-Letter eine Diskussion von Share-Based-Payments. Man hat sich dann dafür entschieden, das rauszunehmen. Dann würde ich die Diskussion zum ersten ED beenden.